Ö1 Europa-Journal.
Guten Abend. Seit dem Jahr 2015 beschäftigt kaum ein anderes Thema die europäischen Gesellschaften so stark wie Migration. Die sogenannte Flüchtlingswelle, bei der damals innerhalb weniger Monate mehr als 1 Million Menschen über das Mittelmeer nach Europa gekommen sind, hat Regierungen und politische Systeme in mehreren Ländern und auf EU-Ebene deutlich durcheinandergewirbelt. Aber was wissen wir eigentlich über die Menschen, die in den letzten Jahren nach Europa und nach Österreich gekommen sind? Stimmen die Zahlen und Fakten überein mit dem, was wir in der breiten Öffentlichkeit zu wissen glauben? Und was macht Migration mit unseren eigenen Gesellschaften? Das sind einige der Fragen, die ich mit der Kultur- und Sozialwissenschaftlerin Judith Kohlenberger besprechen will. Frau Kohlenberger, willkommen im Europa-Journal.
Guten Abend.
Judith Kohlenberger ist Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität in Wien und auch Mitarbeiterin am Zentrum für Demografie und globales Humankapital. Bereits im Jahr 2015 haben Sie angefangen, Flüchtlinge und Migranten, die damals nach Österreich gekommen sind, soziologisch zu untersuchen, also zu erheben, welchen Wissensstand sie haben, welchen Bildungsgrad, welche Einstellungen. Wenn Sie an die letzten paar Jahre zurückdenken, welches Klischee ist Ihnen in der öffentlichen Diskussion denn am öftesten begegnet, das mit Ihren Erhebungen überhaupt nicht zusammenpasst?
Mir fallen da konkret zwei Dinge ein. Ein ganz stark vorwiegendes Vorurteil, würde ich sagen, ist, dass es sich bei Geflüchteten aus dem Herbst 2015 vorwiegend um Analphabeten handelt. Es gibt natürlich den einen oder anderen, der nicht in der Muttersprache alphabetisiert ist. Da sprechen wir vor allem von afghanischen Staatsangehörigen. Aber die große Masse jener Menschen, die 2015 zu uns gekommen sind, vor allem unter syrischen und irakischen Staatsangehörigen, ist tatsächlich sehr gut gebildet, weil diese Menschen aus der urbanen Mittelschicht ihrer Herkunftsländer stammen. Und das lässt sich in der Migrationsforschung vor allem so erklären, dass eine Flucht nicht nur sehr gefährlich ist, sondern auch sehr teuer und dementsprechend Menschen auch über persönliche, aber vor allem auch finanzielle Ressourcen verfügen müssen, um sich den Weg nach Europa überhaupt leisten zu können. Und das wiederum korreliert mit einem relativ guten Bildungsstand, einem gesicherten Einkommen und der Tatsache, dass innerhalb eines Familienverbandes oftmals alle Familienangehörige zusammenlegen müssen, damit sich überhaupt jemand die Flucht nach Europa leisten kann. Wir haben da zum Beispiel auch die Fluchtkosten erhoben und da kommen wir auf einen Durchschnittswert von 2.000 bis 4.000 US-Dollar. Diese Summe muss eine Person zahlen, um von Damaskus nach Wien zu kommen. Und damit man das einordnen kann, das entspricht in etwa einem durchschnittlichen Jahreseinkommen in Syrien noch vor der Krise, bevor es dann zu massiver Inflation und Entwertung kommt. Und das führt mich zum zweiten Klischee, nämlich, dass es sich bei Geflüchteten eigentlich nur um junge, alleinstehende Männer handelt. Das ist etwas, was 2015 noch eher zugetroffen hat, wo es stimmt, dass wir einen starken Überhang der jungen männlichen Altersgruppen hatten. Tatsächlich lässt sich das aber einerseits auch wieder damit erklären, dass man eben pro Familie mal eine Person vorschickt, in der Hoffnung, dass weitere Familienangehörige nachgeholt werden. Und genau diesen Effekt sehen wir jetzt in den neuesten Asylantragszahlen, wo Frauen eine zunehmend größer werdende Gruppe sind. Das heißt, beim Begriff Flüchtling nur an junge Männer zu denken, ist mittlerweile eigentlich überholt und auch widerlegbar.
Aber wir sehen, es gibt ja schon einen drastischen Unterschied zwischen den tatsächlichen Daten und dem, was in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Ich möchte versuchen, dieses Gespräch in drei Teile zu gliedern. Nämlich erstens schauen wir uns an, wer tatsächlich gekommen ist. Was wissen wir über sie? Dann zweitens, was macht das mit unserer eigenen Gesellschaft? Und drittens, noch kurz zum Schluss, wie ist denn die globale Situation? Wie schaut Migration, Flucht weltweit aus? Bleiben wir gleich beim Ersten. Wenn wir über Migration nach Österreich reden, reden wir fast immer über Asylwerber. Aber tatsächlich ist Asyl ja nur ein eigentlich verschwindend kleiner Teil der Zuwanderung nach Österreich. Im ersten Halbjahr waren es 5.900 Asylanträge, im Vorjahr waren es 24.000. Und wenn wir uns noch andere Zuwanderungen anschauen, sehen wir, dass im Jahr 2018 20.000 Rumänen neu nach Österreich gekommen sind. Rumänen waren letztes Jahr die größte Gruppe, gefolgt von Deutschen und Ungarn. Insgesamt sind letztes Jahr 147.000 Menschen neu nach Österreich gekommen. Sehr viele sind auch weggezogen, muss man auch dazu sagen. Also der Nettozuzug, wenn man so will, sind 33.000. Reden wir mit Asyl nicht über ein völlig falsches Thema, wenn wir über Migration reden?
Das ist sehr, sehr spannend, weil ich denke, Sie machen hier etwas, was ganz, ganz wichtig ist, nicht nur in der Forschung, sondern auch in der öffentlichen Debatte, nämlich die Zahlen in Relation zu setzen. Genau darum sollte es immer gehen. Wir haben momentan einen ganz, ganz starken Rückgang der Asylantragszahlen. Das entspricht dem Wert von ungefähr 2008, also von vor 10 Jahren, und zeigt natürlich, dass unterschiedliche Strategien auf nationaler, aber vor allem auf europäischer Ebene auch tatsächlich gewirkt haben. Die Frage, die man daran anknüpfen müsste, ist natürlich auch, was passiert mit jenen Menschen, die dennoch nicht in ihrer Heimat bleiben können? Wo sind die jetzt? Also das so als Klammer vielleicht. Ich denke auch, dass in der öffentlichen Wahrnehmung ein großes Ungleichgewicht ist, was das ganze Asyl- und Integrationsthema betrifft. Es ist tatsächlich, wenn man es in der Masse der gesamten Zuwanderung nach Österreich betrachtet, ein kleiner Teil, der aber natürlich medial und vor allem politisch wesentlich größer dargestellt wird. Und wir sehen auch in den neuesten Daten, die es gibt, dass das Thema, obwohl jetzt für den Nationalratswahlkampf Klimawandel an oberster Stelle steht, das Thema Migration weiterhin sehr robust ist. Also es geht nicht weg, und Migration verbindet man nicht mit dem Zuzug von deutschen Staatsbürgern, sondern natürlich mit dem Zuzug von Geflüchteten. Wir haben in Österreich, also das ist vielleicht auch für die Relation, finde ich interessant, natürlich jetzt schon sehr geringe Asylantragszahlen, aber selbst im Rekordjahr 2015, wo wir 88.000 Asylanträge hatten mit Ende des Jahres, das entspricht in etwa 1% der österreichischen Gesamtbevölkerung. Und von denen, muss man auch sagen, haben ja dann nicht alle einen positiven Bescheid bekommen. Das heißt, selbst in diesem Rekordjahr kann man überhaupt nicht von solchen Dingen wie Umvolkung oder Austausch sprechen. Aber in der öffentlichen Wahrnehmung war es natürlich eine große Zahl. Und ich glaube, diese Relationen sind ganz, ganz wichtig, damit man auch weiß, worüber man spricht. Nicht um das Problem kleinzureden. Es ist natürlich eine Integrationsherausforderung. Und natürlich bringt die Gruppe an syrischen, irakischen, afghanischen Geflüchteten andere Herausforderungen mit sich als EU-Staaten. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, in den großen Dimensionen sind es eigentlich andere Gruppen, die uns auch weiterhin beschäftigen sollten. Ja.
Interessant ist ja, dass wir in den letzten Jahren eine türkis-blaue Bundesregierung hatten, die sehr stark mit diesem Thema gearbeitet hat, die sich sehr stark über dieses Thema profiliert hat, die gesagt hat, sie schließen verschiedene Migrationsrouten, sie machen Österreich wieder sicher durch Beendigung der Migration im Bereich Asyl. Da sind die Zahlen wirklich deutlich gesunken. In anderen Bereichen sehen wir aber, dass die Migrationszahlen deutlich gestiegen sind. Also 2018 ist das Jahr, in dem die höchste Zahl aller Zeiten von Ausländern in den Arbeitsmarkt eingewandert sind. Wie geht das zusammen?
Also wie es politisch zusammengeht, müsste man wahrscheinlich die abgewählte Bundesregierung fragen. Was wir deutlich sehen, ist auch anhand neuester Daten zu Einstellungen der Österreicherinnen und Österreicher zu Migration, dass man tatsächlich ein viel differenziertes Bild an den Tag legt, als man es jetzt landläufig vermuten würde. Österreicher sind, was die kulturelle Skepsis gegenüber Migration betrifft, doch noch sehr skeptisch eingestellt. Also sie wünschen sich zum Beispiel sehr stark, dass sich Zuwanderer möglichst rasch anpassen an Inländer. Sie wünschen sich auch, dass sogenannte Ausländer oder Fremde eher die Bräuche und Traditionen des Inlandes annehmen. Also hier sieht man den Wunsch nach Integration, oder ich würde es fast schon sagen Assimilation, sehr stark. Aber auf der anderen Seite, was stark gesunken ist, ist die ökonomische Skepsis oder ökonomisch bedingte Ängste gegenüber Zuwanderung. Hier sehen wir, wenn wir uns zum Beispiel die neuesten Ergebnisse der Europäischen Wertestudie ansehen, im Jahr 2008 hat noch etwa die Hälfte der Österreicher gesagt, Zuwanderer nehmen uns die Jobs weg. Das ist eine Aussage, der ich voll und ganz zustimme. 2018, also 10 Jahre danach, war es nur mein knappes Drittel. Und ich denke, das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist sicherlich die gute konjunkturelle Lage. Also 2008 ist ja das Krisenjahr schlechthin. Da hat man das vielleicht auch im persönlichen Kontext sehr stark gespürt. 2018 hatte sich die Lage beruhigt. Das Thema ist weiterhin präsent, aber ich glaube, dass Zuwanderung zunehmend zumindest als gegeben wahrgenommen wird. Nicht unbedingt normal, aber es wird stärker wahrgenommen. Österreich ist halt auch eine Einwanderungsgesellschaft. Man erlebt es auch im höchstpersönlichen Bereich, zum Beispiel im Bereich der Pflege, sicherlich ganz stark. Es gibt unterschiedliche Bereiche, wo der viel zitierte Fachkräftemangel herrscht, gerade in ländlichen Gebieten. Und da sieht man eben auch den Beitrag, den Migrantinnen und Migranten leisten können. Und ich glaube noch ein Punkt, dass tatsächlich dieses viel zitierte Motto Integration durch Leistung, das ist, glaube ich, etwas, was viele Österreicherinnen und Österreicher stark unterschreiben. Also ja, Zuwanderung ist in Ordnung, die Leute sind jetzt hier. Wir möchten aber, dass sie sich anpassen und integrieren. Und damit sie das können, muss ich das natürlich selber zulassen und muss auch dazu beitragen, dass diese Menschen ihren Beitrag leisten können. So würde ich diese Daten auch interpretieren.
Ich möchte vorher noch kurz bleiben bei den Menschen, die nach Österreich gekommen sind. Also Sie haben sehr stark erforscht Asylwerber. Wir haben gesehen, es ist eine relativ kleine Zahl im Vergleich zu allen anderen. Die größte Migrationsgruppe in Österreich sind nach wie vor Deutsche. Danach kommen verschiedene osteuropäische Länder. Die größte Gruppe am österreichischen Arbeitsmarkt nach den Deutschen sind zum Beispiel Ungarn. Wir haben mehr als 100.000 Ungarn am österreichischen Arbeitsmarkt. Auch das sind Menschen, die man in irgendeiner Weise integrieren muss. Migration insgesamt nach Österreich, sind das höher gebildete, schlechter gebildete?
Pauschal ist das natürlich schwierig zu sagen. Also ich glaube, ganz wesentlich ist, dass wir jetzt vielleicht zwei Zahlen, was jetzt den Anteil betrifft, der im Ausland geborenen Personen, die in Österreich leben, das stehen wir momentan bei 15%. Und da gibt es auch relativ robuste Prognosen der Statistik Austria, wie sich dieser Anteil erwartungsgemäß entwickeln wird in den nächsten Jahren. Wir werden bis 2050 auch auf etwa 25% dieser Gruppe kommen. Und das ist dann aber eigentlich eine Art Plateau, das erreicht ist. Also auf diesen Wert wird sich der Anteil der im Ausland geborenen Bevölkerung langfristig auch einpendeln. Ein anderer Wert ist natürlich auch interessant, nämlich Menschen mit dem viel zitierten Migrationshintergrund. Das heißt, es ist so definiert, dass beide Elternteile im Ausland geboren sind. Da haben wir momentan einen Wert von 23%. Und da sind vor allem auch nach den EU-Bürgern, die Sie schon erwähnt haben, Menschen aus Ex-Jugoslawien und dann Menschen aus der Türkei. Und hier ist es natürlich schwierig, die alle in einen Topf zu werfen. Was wir aber natürlich schon weiterhin sehen, und das ist ein Problem, das wir einfach mitgenommen haben über Jahre und Jahrzehnte, ist die viel zitierte Gastarbeitergeneration und die Versäumnisse, die damals in der Integration gemacht wurden. Also ich glaube, man hat da, der Begriff Gastarbeiter sagt es eh schon so gut, es war nicht darauf angelegt, dass sich die Menschen nachhaltig integrieren. Es wurde, glaube ich, ganz stark auf die Gruppe der Frauen vergessen, die einfach halt auch mitgekommen sind. Die Männer waren das Humankapital für den Arbeitsmarkt, die Frauen waren halt auch dabei. Was wir hier in dieser Gruppe sehen, ist eine ganz, ganz starke Bildungsvererbung, ein schwieriger sozialer Aufstieg, der fast unmöglich ist für die Kinder und auch Enkelkinder, also zweite, dritte Generation. Das sind Dinge, wo ich glaube, dass wir in den letzten Jahren doch dahingehend entgegengesteuert haben, dass jetzt zumindest strukturelle Rahmenbedingungen geschaffen wurden in Österreich. Wir haben jetzt endlich ein Integrationsgesetz. Das kann man unterschiedlich beurteilen und ich würde auch nicht alle Maßnahmen, die da drinnen stehen, als sinnvoll erachten, aber generell finde ich es gut, dass es überhaupt einen Rahmen dafür gibt, an dem man sich orientieren kann, weil damit nicht nur Pflichten, sondern auch Rechte einhergehen. Das hatte man lange Zeit nicht in Österreich.
Sie haben angesprochen das Gastarbeitermodell. Wenn man sich die Beschäftigung anschaut, sieht man, dass sehr viele Bereiche am österreichischen Arbeitsmarkt, die sehr schlecht bezahlt sind, weiterhin von Zuwanderern oder von Menschen mit Migrationshintergrund ausgefüllt werden. Stichwort Zustellfahrer, das ist eine Gruppe, die überwiegend von Zuwanderern besetzt wird. Wenn man sich die Zahlen des AMS anschaut, kann man den Eindruck bekommen, wir hätten in Österreich oder zumindest in den größeren Städten eine Art migrantische Unterschicht. Das heißt, Jobs, die schlecht bezahlt werden, die überwiegend von Menschen ohne Staatsbürgerschaft ausgeübt werden. Wie soll man denn als Gesellschaft damit umgehen, dass es hier eine Gruppe gibt, die offensichtlich benachteiligt wird, die sich aber politisch, weil sie nicht das Wahlrecht hat, sehr schwer tut, eine Stimme zu finden?
Also das ist ein ganz, ganz großes Forschungsthema auch, würde ich sagen. Die Tatsache, dass Migrantinnen und Migranten viel, viel stärker von beruflicher Dequalifikation betroffen sind als die einheimische Bevölkerung. Also dieses angesprochene Mismatch zwischen mitgebrachten Qualifikationen, die oft ja wesentlich höher sind, als die dann tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Die angesprochene fehlende demokratische Partizipation ist, glaube ich, tatsächlich ein Teil des Problems beziehungsweise ein Teil der Lösung dann auch oder könnte ein Teil der Lösung sein, weil natürlich Menschen, die nicht mitbestimmen dürfen über Dinge, die sie ganz im Kern betreffen, also Integrationspolitik wäre ja so ein Thema, aber auch Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik, all das betrifft ja hier wohnhafte und arbeitende und zum großen Teil steuerzahlende Menschen massiv. Dass diese Menschen aber nicht mitbestimmen können, hat natürlich nicht nur Auswirkungen für sie selbst, für die eigene Identifikation mit Österreich, mit diesem Land, mit seinen Werten, sondern hat auch Auswirkungen auf den politischen Diskurs und welche Inhalte gespielt werden, weil natürlich niemand die Interessen Interessen dieser Gruppe vertritt auf der parteipolitischen Ebene. Warum sollte man, wenn ich von diesen Menschen eh nicht gewählt werden kann? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentliches Thema, das meiner Einschätzung nach vor allem auch im dann bevorstehenden Wien-Wahlkampf interessant werden wird, weil natürlich in Wien der Anteil der migrantischen Bevölkerung noch wesentlich höher ist. Also genau da sehen wir auch den zitierten Uber-Fahrer oder Amazon-Auslieferer im urbanen Umfeld. Wir sehen auch, wenn ich wieder zu den Geflüchteten zurückkommen kann, ganz stark, sobald der Asylbescheid positiv ist, ziehen Geflüchtete nach Wien in den Ballungsraum. Verständlicherweise, weil dort Wohnraum stärker vorhanden ist, weil die eigene Community da ist vor Ort und so weiter. Aber das bedeutet auch, dass wir in Wien Bezirke haben, wo fast die Hälfte der dort wohnhaften Menschen nicht wahlberechtigt ist. Die Kinder haben dann zwar in der Schule politische Bildung, sie lernen, Demokratie bedeutet, dass alle mitbestimmen dürfen, aber eigentlich dürfen sie es nicht. Und weil wir vorher über Werte gesprochen haben, Wertebilder, man weiß, dass man Werte vor allem durchs Tun lernt und durchs Machen und nicht unbedingt durchs vorgekaut bekommen. Und die Frage ist halt, wie viel kann ich in deiner Demokratie mitmachen und tun, wenn ich vom aktiven und passiven Wahlrecht ausgeschlossen bin?
Sie haben vorhin schon angesprochen, die Zahl der Nicht-Staatsbürger in Österreich sind 16%, in Wien sind es 30%. Und wenn man das dann auf einzelne Bezirke runterbricht, also 15er Bezirk Rudolf-Seif-Fünfhaus im Bereich von 45%, im 10. auch. Das heißt, fast die Hälfte der Wohnbevölkerung ist nicht wahlberechtigt. Wie könnte man denn damit umgehen, dass man diese Bevölkerungsgruppe trotzdem hereinholt?
Also grundsätzlich wäre natürlich die Einbürgerungsgesetzgebung zu überdenken. Österreich ist hier und Österreich muss definiert werden als Einwanderungsland. Deshalb sollte man es vergleichen mit anderen Einwanderungsländern. Es gibt auch Abwanderungsländer, mit denen wir uns in diesem Sinne, glaube ich, nicht vergleichen können. Österreich ist da eines der restriktivsten Länder. Also es gibt eine relativ hohe Einkommensgrenze, die mal erreicht werden muss, damit man überhaupt die Staatsbürgerschaft beantragen darf. Dann ist es mit finanziellen Kosten verbunden. Also da ist noch gar nicht die ganze Beglaubigung und Übersetzung und so weiter drinnen, sondern einfach nur, dass man diesen Staatsbürgerschaftsprozess in Gange bringen kann und auch relativ lange Aufenthaltsdauer in Österreich. Und das alles bedeutet ja im Grunde, dass es sich um einen sehr ausschließenden Prozess handelt und dass eigentlich ökonomisch besser gestellte Migrantinnen und Migranten werden dann noch eher EU-Bürger sein, die aber umgekehrt die Staatsbürgerschaft eh ungern abgeben, die ursprüngliche, dass die natürlich bevorzugt sind. Und jemand, der ökonomisch schlechter gestellt ist, und das ist schon ein demokratiepolitisches Thema, tut sich schwerer darin, das Wahlrecht zu erhalten. Und ein Punkt, ich habe schon erwähnt, die Doppelstaatsbürgerschaft, das ist wäre gerade für EU-Bürger ein sehr attraktives Modell. Also Sie haben es eh schon erwähnt, die Gruppe der Deutschen ist ja weiterhin eine der größten Gruppen. Da wünschen sich viele, mitbestimmen zu dürfen, möchten aber die deutsche Staatsbürgerschaft nicht hergeben. Ich denke, wenn man da etwas flexibler eingeht oder auch die Tatsache, dass es in Österreich überhaupt kein Jus Sole gibt, sprich die Tatsache, dass wenn ich in Österreich geboren bin oder wenn meine Eltern so und so lange hier gelebt haben, dass ich dann leichter die Staatsbürgerschaft erhalte. Das ist zum Beispiel ein Modell, das langsam auch in Deutschland gefahren wird, verstärkt und viele Einwanderungsländer wie die USA haben das ja. Das könnte man natürlich andenken als eine Form der Lösung. Bis dahin, glaube ich, ist es wichtig, gerade auch an die zweite, dritte Generation, an Kinder und Jugendliche denkend, dass hier trotzdem der demokratiepolitische Diskurs gestärkt wird. Also es gibt viele Initiativen, die ich sehr begrüßenswert finde, wo es eine Art, also diese Pass-Egal-Wahl zum Beispiel, eine Art alternative Wahl, damit man als Kind oder Jugendliche zumindest miterlebt, was heißt das überhaupt, wählen zu gehen? Was bedeutet das, von einem demokratischen Recht Gebrauch zu machen? Das ist, glaube ich, ganz, ganz wesentlich, weil das ist auch ein Aspekt der Integration.
Sie hören das Ö1 Europajournal zum Thema Migration und Integration. Zu Gast ist Judith Kohlenberger vom Institut für Sozialpolitik der Wirtschaftsuniversität. Wir haben jetzt schon einige Zeit gesprochen darüber, wer sind die, die zu uns gekommen sind, was macht das mit dem Arbeitsmarkt. Aber Migration ändert ja auch in der Gesellschaft insgesamt etwas. Auch dazu gibt es Daten, nämlich die Europäische Wertestudie. Das ist eine sehr groß angelegte Umfrage, die alle 10 Jahre durchgeführt wird. Die Ergebnisse der aktuellen Umfrage aus dem Jahr 2018 sind vor einem Monat veröffentlicht worden. Es gibt dazu ein sehr spannendes Buch, das heißt Quo Vadis Österreich, herausgegeben im Janin Verlag. Frau Kohlenberger, wenn Sie sich diese Daten, die unter anderem dort und auch in anderen Studien zusammengetragen worden sind, anschauen, wie hat sich denn die Einstellung der Österreicher und Österreicherinnen zu Zuwanderung verändert?
Es ist schwierig, auch hier wieder ein Pauschalurteil abzugeben, weil tatsächlich die Einstellung zu Migration und Zuwanderung wesentlich differenzierter ist, als es die oftmals veröffentlichte Meinung erwarten würde. Was man schon auf der einen Seite sieht, ist die viel zitierte Polarisierung. Die zeigt sich doch, dass es je nach Bevölkerungsgruppe mehr Zustimmung oder mehr Ablehnung bei Migration gibt. Das ist wenig überraschend. Also junge Menschen, höher gebildete, eher ideologisch links eingestellte Menschen haben weniger Ablehnung der Zuwanderung gegenüber, als es von älteren Personen der Fall ist oder bei weniger Gebildeten. Das mal ganz grundsätzlich. Und ich habe es eingangs auch schon erwähnt, die Tatsache, dass die kulturelle Skepsis gegenüber Migration gestiegen ist, das lässt sich, glaube ich, auch darauf zurückführen, dass einfach der Integrationsbedarf evident geworden ist. Also die Leute nehmen zwar Migration stärker als etwas wahr, was jetzt einfach da ist. Man muss sich damit arrangieren, aber sie fordern eben auch stärker diese Anpassung und das, was man vielleicht österreichische Identität nimmt, dass das auch bis zu einem gewissen Grad angenommen wird. Die ökonomische Skepsis, wie gesagt, ist zurückgegangen. Ich führe es, wie gesagt, auch auf die gute Konjunktur zurück. Ganz generell glaube ich, dass wir nach diesen Rekordjahren 2015 und 2016, als das Thema einfach auch eine ganz starke Dringlichkeit und Emotionalität hatte, dass wir diese Spitze eigentlich überschritten haben und dass wir jetzt in eine entspanntere Phase kommen. Das Thema bleibt präsent, es bleibt sehr robust, aber es wird durchaus differenzierter beleuchtet. Also man könnte jetzt nicht sagen, Österreicher lehnen Zuwanderung generell ab, Punkt. Ich glaube, unterschiedliche Aspekte von Migration werden ganz unterschiedlich und durchaus differenziert bewertet.
In dieser Studie ist erhoben worden, was es denn bräuchte, um Österreicher zu sein oder sich der österreichischen Identität anzupassen. Ein Punkt, der sich nicht verändert hat, 97% der Befragten sagen Deutsch. Deutsche Sprachkenntnisse sehr wichtig, war vor 10 Jahren sehr wichtig, jetzt auch. Und auch noch sehr wichtig, Halten an Gesetze und Achtung der Institutionen, das sagen auch fast alle, 96%. Was sich geändert hat, ist deutlich mehr Menschen sagen, Zuwanderer sollten sich dem österreichischen Lebensstil anpassen. Gleichzeitig weniger wichtig geworden ist, dass die Leute sagen, man muss in Österreich geboren sein und österreichische Vorfahren haben, um Österreicher zu sein. Das heißt, Abstammung ist weniger wichtig, aber Anpassung an die Werte. Wenn wir jetzt sind bei diesem Anpassen des Lebensstils, kommt mir eine schwierige Frage, was ist denn der österreichische Lebensstil?
Also das geht aus der Studie, glaube ich, nicht hervor, aber es sind spannende Befunde natürlich, wie man österreichische Identität wahrnimmt. Also die Sprache, Sie haben es erwähnt, die ist ganz, ganz wesentlich. Das führe ich auch einerseits auf den öffentlichen politischen Diskurs zurück, wo man einfach in den letzten Jahren ganz stark auf diese Integrations- und Wertekurse eben Deutsch lernen gesetzt hat. Das ist ja ganz, ganz stark immer wieder betont worden. Und es ist natürlich, glaube ich, auch etwas, was man im Alltag mitbekommt, dass Kommunikation und der Austausch wesentlich ist und der geht eben über die Sprache. Also da gibt es einen großen Konsensus, was das betrifft. Interessant finde ich schon auch, dass eigentlich die Konzeption dessen, was österreichisch ist oder wer ein Österreicher, eine Österreicherin ist, dass diese Vorstellung eigentlich inklusiver geworden ist, weil man muss jetzt nicht mehr in Österreich geboren worden sein, man muss nicht einen Stammbaum bis jetzt Jahrhunderte zurück haben, um als Österreicher wahrgenommen zu werden, sondern es geht eher um die geteilten Werte, eine Wertegemeinschaft könnte man sagen, also etwas eher Ideelles, Abstraktes. Und das kann ja auch jemand sein, der vielleicht eine Abstammung aus Syrien hat, also ein Geflüchteter ist, der aber auch die Werte teilt. Also das ist ganz klar. Und Sie haben es auch angesprochen, diese Institutionen, an die man sich halten soll, die Gesetze, die man einhalten soll. Also ich glaube, man könnte fast sagen, es ist etwas liberaler geworden in der Ansicht. Es ist leichter geworden, österreichisch wahrgenommen zu werden. Aber natürlich wissen wir in der Praxis, und das ist auch etwas, was in der Erfahrungswelt von Migrantinnen und Migranten immer wieder gegeben wird, dass man ja doch als erstes immer die Frage hört, naja, woher kommst du denn wirklich? Woher stammst du denn? Auch wenn man akzentfrei Deutsch spricht, also auch wenn die deutsche Sprache kein Argument ist. Und das ist etwas, was die Wahrnehmung von Migration in Österreich schon stark von der Wahrnehmung zum Beispiel in Kanada oder den USA unterscheidet, wo dieses, woher kommt man, woher stammt man, zwar auch gefragt wird, aber ganz weniger wichtig ist, weil halt die verbindende Klammer ist halt dann die nationale Identität. Da ist es sicherlich schwieriger, in Österreich tatsächlich als wirklich als echter Österreicher wahrgenommen zu werden.
Diese Wertestudie ist ja voller sehr interessanter Detailergebnisse. Ein interessantes Detailergebnis nur am Rande, die Österreicher sind so zufrieden mit ihrem Leben wie noch nie zuvor. Ein anderes interessantes Detailergebnis ist die Religiosität. Mhm. Der Stellenwert der Religiosität hat seit Anfang der 90er rasant abgenommen. Gleichzeitig, wenn es geht um Integration und Migration, ist Religion offenbar doch ein großes Thema. Ein gutes Drittel der Befragten sagt, sie wollen nicht in der Nähe von einem Muslim leben. Mhm. Welche Rolle spielt denn Religion, religiöse Zugehörigkeit bei diesem ganzen Thema Integration?
Ja, das ist ein sehr spannender Punkt, weil wir sehen, wenn wir uns jetzt rein die Bevölkerungsentwicklung ansehen, ist, dass die größte Religionsgemeinschaft in Österreich, katholische Christen, dass die stark am Abnehmen ist und wir haben umgekehrt Zuwächse einerseits bei der muslimischen Bevölkerung, aber auch bei den Konfessionslosen. Das heißt, es gibt zwei ganz starke Trends, das ist einerseits Säkularisierung und andererseits Pluralisierung. Die gelebte religiöse Praxis der Katholiken aber zum Beispiel ist stark am Abnehmen. Also das heißt, man geht jetzt nicht unbedingt mehr jeden Sonntag in die Kirche, das tägliche Gebet und so weiter, all das verliert an Bedeutung. Was aber an Bedeutung durchaus gewinnt, und da sind wir beim Thema Migration, ist dieses sogenannte Kulturchristentum. Also die Tatsache, dass man seine eigenen Werte als Teil einer größeren christlichen Kultur definiert, wo es nicht um religiöse Praxis geht, sondern eine Art historisch motivierte Identitätskonstruktion. Das ist jetzt mal an sich nicht verwerflich oder problematisch. Problematisch wird es dann, wenn das vor allem zur Abgrenzung und Ausgrenzung, zur Exklusion von anderen Gruppen verwendet wird. Und da kommt man sehr schnell in diese Dichotomie des angeblich aufgeklärten christlichen Abendlandes und des auf der anderen Seite rückständigen Islams. Also diese Binarität, die hat man sehr stark, die wird ja auch politisch sehr oft verwertet und ausgenutzt. Und da ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, dass wir erleben, dass Migration und diese Unterschiede, die hier bestehen in Herkunft, in sozioökonomischer Klasse und in Bildung, das wird sehr häufig religionisiert, könnte man sagen. Also das heißt, anhand der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Religion, konkret Islam, werden solche Unterschiede betont und erklärt. Und die muslimische Bevölkerung wird dadurch auch bis zu einem gewissen Grad zu einer Unterschicht stilisiert, weil Islam wird gleichgesetzt mit Bildungsferne, mit Konservativismus, Rückständigkeit, Arbeitslosigkeit, Kriminalität, obwohl das eher sozioökonomische Faktoren sind, aber man ordnet es der Religion zu. Und das dient natürlich umgekehrt der eigenen Überhöhung und der Überhöhung der eigenen angeblich christlichen Werte oder die neueste Diktion ist ja auch jüdisch-christlichen Werte und das ist ja selbst in Anbetracht der jüngeren Vergangenheit doch eine interessante sprachliche Entwicklung, dass man das jetzt reinnimmt in die eigene Definition der österreichischen Identität.
Und gleichzeitig, Sie haben es angesprochen, die gelebte religiöse Praxis, gerade bei Katholiken, ist sehr stark rückläufig. Also wenn wir uns anschauen, den Besuch der Sonntagsmessen, sind wir schon im niedrigen einstelligen Bereich. Kann man trotzdem aus dieser Selbststilisierung, also dieser Trigger, christlich ist gleich österreichisch, irgendetwas Positives herausnehmen?
Was, glaube ich, spannend ist in diesem Zusammenhang oder was man vielleicht auch sagen muss, ist, dass natürlich die Definition nicht nur dessen, was christlich ist, sehr stark variiert. Also es wird Menschen geben, die sich als christlich definieren, die tatsächlich jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber sehr viele, die natürlich das eher auf einer kulturellen Ebene praktizieren. Ich glaube, was positiv ist, ist natürlich, dass man damit im weitesten Sinne auch Werte verbinden könnte wie Aufklärung, ja. Auch Werte, das ist sehr, sehr spannend ja zu beobachten gewesen über die letzten Jahre. Plötzlich ist so etwas wie Geschlechtergerechtigkeit, Gleichbehandlung von Männern und Frauen, Gleichwertigkeit von Männern und Frauen durch das gesamte Parteienspektrum wichtig geworden, weil man es als Teil der abendländischen Kultur gesehen hat, was, glaube ich, auch historisch betrachtet natürlich nicht so der Fall war. Aber es ist interessant, dass man plötzlich in der Abgrenzung zu einer als rückständig wahrgenommenen Kultur plötzlich die eigenen Werte definiert, wo durchaus natürlich auch liberalere Einstellungen dann gewirkt haben. Was ich aber schon noch sagen muss, ist, dass das natürlich nicht nur bei der Gruppe der Christen zu finden ist, diese unterschiedlichen Levels an Religiosität, sondern auch die Gruppe der Muslime ist keine homogene. Ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich zu betonen. Und was wir hier auch sehen, das ist eine Studie, an der ich selbst mitwirken durfte, ist, dass die Religiosität von Geflüchteten aus dem Herbst 2015 tatsächlich sehr viel niedriger ist als die Religiosität jener Muslime, die schon hier beheimatet und wohnhaft sind. Also zum Beispiel aus der türkischen Community. hat unterschiedliche Gründe, hängt auch, wie gesagt, damit zusammen, dass Geflüchtete eher aus der gut gebildeten urbanen Mittelschicht ihrer Länder stammen, also eher liberaler eingestellt sind, und dass der Konflikt in Syrien natürlich auch eine religiöse Komponente hatte, die viele Geflüchtete ganz bewusst ablehnen. Und was wir auch sehen, spannendes Detail, ist, dass viele Geflüchtete entweder den Glauben komplett ablegen, wenn sie in Österreich sind, oder tatsächlich zum Christentum konvertieren. Und das hat eher pragmatische Gründe. Das hängt meistens davon ab, in welcher Gemeinde, oft ist es auf dem Land, sie wohnhaft sind. Und wenn es dort eine große katholische oder evangelische Gemeinde gibt, dann denkt man sich, das ist auch eine Integrationsstrategie. Weil wenn ich Teil der Gemeinde bin, dann nehme ich an sämtlichen Festivitäten des Kirchenjahres teil. Und das ist auch eine Möglichkeit, mit den Menschen in Kontakt zu treten. Also da sieht man die soziale Wichtigkeit von Religion und Religiosität.
Zum Abschluss möchte ich noch einen kurzen Blick über die Grenzen Österreichs hinauswerfen. Wenn man der Berichterstattung in vielen österreichischen und europäischen Medien Glauben schenkt, wäre die Migration über das Mittelmeer das weltweit wichtigste Thema bei Migration. Gleichzeitig, wir haben es zu Beginn schon angesprochen, die Zahlen gehen drastisch zurück. Was sind denn global gesehen die großen Migrationstrends?
Also einerseits stimme ich Ihnen da absolut zu, dass wir, das ähnlich auch wie die ganze Asyldiskussion in Österreich, natürlich die Diskussion auf europäischer Ebene auch leicht verzerrend ist. Also wir haben jetzt im ersten Halbjahr 2019 nur einige tausende Ankünfte gehabt über das Mittelmeer. Wie gesagt, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass viele Menschen überhaupt nicht mal den Weg ins Boot schaffen, sondern zum Beispiel in diesen libyschen Horrorlagern feststecken, oder dass sich das Sterben vom Mittelmeer eigentlich vom Sterben in die Sahara verlagert. Also da muss man, glaube ich, auch genau hinschauen, was da die Mechanismen dahinter sind. Ein großes Thema, das immer wieder angesprochen wird, das ich ganz, ganz wesentlich finde, ist natürlich die Frage, wie sich der Klimawandel auf Migration auswirken wird. Es gab vergangenes Jahr einen stark wahrgenommenen Bericht der Weltbank, der kolportiert hat, dass bis 2050 mit 140 Millionen Menschen zu rechnen ist, die aufgrund des Klimawandels migrieren müssen. Was da immer unterschlagen wird und was mir sehr wichtig ist, ist, dass dieser Weltbankbericht nur von Binnenmigration spricht. Also diese 140 Millionen, das ist nicht die Zahl, die in Europa zu erwarten ist. Das war diese Art Drohkulisse, die dann sofort aufgebaut wurde, sondern da geht es rein um Personen, sogenannte internally displaced people. Also das heißt Menschen, die innerhalb der Landesgrenzen in einen anderen Teil des eigenen Staatsgebietes flüchten müssen. Wir können leider zum jetzigen Zeitpunkt sehr, sehr schwierig abschätzen, wie sich die Klimakatastrophe auf die Migration nach Europa auswirken wird. Es wird Auswirkungen geben, aber dazu gibt es keine robusten Zahlen. Und ich persönlich jetzt aus meiner Prognose her meine nicht, dass wir es mit einer Massenbewegung zu tun haben, weil was wir schon wissen aus der Klimaforschung ist, dass der Klimawandel, und das ist in Österreich genauso der Fall wie international, die vulnerabelsten Gruppen und auch die sozioökonomisch am schlechtesten gestellten Gruppen am härtesten und stärksten trifft. Und das sind nicht jene, die über die Ressourcen verfügen, um sich transnationale Migration über weite Strecken überhaupt leisten zu können. Das ist natürlich ein Thema, das wir angehen müssen, auch im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Aber es bedeutet nicht unbedingt, dass wir jetzt in Europa wieder von einer Masse an Migrantinnen und Migranten überrollt werden.
Sie haben es angesprochen, das ist ein Szenario, das von der Politik gerne an die Wand geworfen wird. Ich erinnere mich an eine Reise mit dem damaligen Außenminister Kurz nach Libyen. Da gab es eine Unterlage für die Journalisten vor 3 Jahren, in der stand drinnen, in Afrika warten 100 Millionen Menschen darauf, nach Europa auszuwandern. Tatsache ist, die Bevölkerung in Afrika wächst sehr stark, wird in den nächsten Jahren sehr stark weiter wachsen. Es steht dadurch nicht automatisch, wie manche sagen, ein Migrationsdruck nach Europa, wo die Bevölkerung stabil ist, bis leicht schrumpft?
Migrationsdruck generell ja, jedoch muss man hier den sogenannten Aspiration Capability Gap im Auge behalten. Was bedeutet das? In Ländern südlich der Sahara zum Beispiel, was ja auch oft zitiert wird, als das ist die Region, wo dann alle Leute zu uns kommen. Diese Region ist mal generell die Region mit der wenigsten Out-Migration weltweit, also eigentlich die migrationsschwächste Region, die es gibt. Es haben zwar etwa ein Drittel der dort ansässigen Bevölkerung einen tatsächlichen Migrationswunsch, wenn man sie befragt, also eine hypothetische Migrationsaspiration. Aber wenn man dann, und da gab es eine groß angelegte Studie dazu, wenn man 2 Jahre danach schaut, wie viele dieser befragten Menschen, die einen Migrationswunsch haben, tatsächlich migriert sind, so kommt man auf unter 5%. Und das ist die viel zitierte Aspirationsmöglichkeitslücke, könnte man es nennen. Also Aspirationen sind da, man wünscht sich zu emigrieren, der Druck quasi ist da, aber die Möglichkeiten sind nicht vorhanden. Die Möglichkeiten hängen stark von den persönlichen Ressourcen ab, finanzieller Natur, aber auch struktureller Natur, wie Transportmöglichkeiten, Communities, einfach überhaupt die Tatsache, dass ich transnational über weite Strecken es nicht nur in ein anderes Land, sondern auf einen anderen Kontinent schaffe, das ist einfach sehr, sehr ausschließend. Und deshalb ist es sehr, sehr schwierig, davon zu sprechen, dass all diese Menschen, die vielleicht theoretisch migrieren möchten, es tatsächlich tun. Das ist nicht der Fall.
Migration und Integration, ein Thema, das uns noch lange begleiten wird, bei dem es wichtig ist, Daten und Fakten zu kennen und bei dem man nicht in Panik verfallen sollte. Judith Kohlenberger, Mitarbeiterin am Institut für Sozialpolitik an der Wirtschaftsuniversität. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war ein Europa-Journal-Sommergespräch. Noch ein Hinweis, das Europa-Journal ist auch als Podcast im Internet verfügbar. Nächste Woche spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Ulrike Franke über neue Technologien, Drohnen und die daraus entstehenden Herausforderungen für die Sicherheitspolitik. Für heute sagt Markus Müller, danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend mit Ö1.